HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
In meinem Heimatland herrscht Krieg. Ich habe die Hoffnung auf ein Leben dort aufgegeben. Deshalb wollte ich raus nach Europa und das mit Gottes Hilfe.
Libyen ist ja kein Herkunftsland von Flüchtlingen, sondern ein Transitland von Flüchtlingen.
Libyen ist ein Schlüsselland in der Bewältigung der Flüchtlingskrise.
Libyen ist ein instabiles Land, da herrscht kein Frieden und wir können nicht davon ausgehen, dass dort sichere rechtsstaatliche Verfahren geführt werden für Asylsuchende.
Wir arbeiten dafür, dass wir in Libyen eine politische Lösung bekommen, also eine stabile Regierung, die das Land auch wirklich kontrolliert, um dann Möglichkeiten zu finden, dass Menschen menschenwürdig behandelt werden.
Ihre Lebensbedingungen in den letzten Monaten waren sehr, sehr schlecht. Wir sehen Menschen mit Schusswunden und wir haben Berichte von Menschen, die in Libyen gefoltert wurden.
Ich verstehe das Anliegen der Europäer, Zuwanderung zu begrenzen, aber man kann Menschen unter diesen Bedingungen nicht einfach nach Libyen zurückschicken.
Back to Libya under these circumstances.
Jetzt fahren sie wieder über das Mittelmeer in kaum seetüchtigen Booten. Über 1000 Flüchtlinge sind in diesem Jahr bereits ertrunken. Die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher sein. Die meisten von ihnen wählen die Route über Libyen. Seit 2011, nach dem Sturz des Diktators al-Gaddafi, tobt in Libyen ein Bürgerkrieg, in dem sich nicht nur unzählige Milizen bekämpfen, sondern in dem auch drei Regierungen um die politische Macht kämpfen. Wer dem Chaos entkommen ist, es über das Meer lebend nach Italien geschafft hat, dem steht meist kein Asylrecht oder Schutz zu. Viele tauchen unter, ohne Ausweispapiere, ohne Identität. Italien ist überfordert, die EU ratlos und in Berlin hofft man, dass die Flüchtlinge nicht nach Deutschland weiterziehen. Denn nichts kann Angela Merkel im Wahljahr weniger gebrauchen als eine Neuauflage der Flüchtlingskrise. Was heißt das für die deutsche Libyen-Politik und gibt es die überhaupt? Libyen, da müssen wir durch, haben wir heute unsere Tagsendung überschrieben und beginnen sie auch dort, genauer gesagt in einem sogenannten Detention Center in der libyschen Hauptstadt Tripolis. Unter diesem hochgestochenen Namen verbirgt sich ein Gefangenenlager für 700 Menschen, die die finale Etappe der großen Reise nicht mehr geschafft haben. Die Etappe über das Meer von Libyen aus nach Europa. Nach Libyen selbst traut sich von Europa aus schon lange niemand mehr zu reisen, weder Politiker noch NGO-Mitarbeiter. So gefährlich, heißt es. Doch unserem Kollegen Dion Blaschke ist es gelungen, nach Libyen zu kommen und in das Detentionlager in Tripolis zu gelangen.
Der Schließer schiebt den Metallriegel beiseite und zieht die schwere Stahltür auf. Der Geruch nimmt einem den Atem. Ausdünstungen von ungewaschenen Menschen und muffiger Kleidung. Die Luft in dem hohen Raum kann nicht zirkulieren. Die vergitterten Lichtschächte in den nackten Betonwänden sind zu schmal. Auf dem unverputzten Boden, eng auf eng, Schaumgummimatratzen mit billigen Kunstfaserdecken. Der Raum, groß wie eine Turnhalle, Platz für vielleicht 100, 150 Menschen, Insassen. Es ist eine Großraumzelle für Frauen, unter libyscher Leitung. Die Vereinten Nationen nennen es DC, Detention Center, zu Deutsch Gefangenenzentrum. Manche Frauen schlafen, andere starren an die Decke und wieder andere spielen so etwas wie Mühle auf selbstgemachten Brettern aus Pappe und mit Steinen als Würfel. Wer hier eingesperrt ist, hat die finale Etappe der großen Reise nicht mehr geschafft, ist aus einem der vielen afrikanischen Länder aufgebrochen, um über Libyen und das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Wer in einem DC wie diesem in der libyschen Hauptstadt Tripolis einsitzt, wurde von Libyen im Land aufgegriffen oder aus der See gefischt. Der Traum von einem besseren Leben geplatzt. Illegal eingereist, ohne Visum. Letzte Station DC, Gefangenenzentrum. Eine der Brettspielerinnen in der Großraumzelle ist Rejoice. Freundliches, rundes Gesicht, große Augen. Den Kopf hat sie bedeckt mit der Kapuze ihres blauen Pullis. Die 22-Jährige war bereits in einem Schlauchboot auf dem Weg nach Italien.
Plötzlich fiel der Motor aus. Das Boot war leck. Wir haben um Hilfe geschrien. Dann kam ein libysches Rettungsteam und hat uns geholfen. Wir wurden eingesperrt in einem DC. Mehr als einen Monat lang waren wir da, bevor sie uns in dieses DC brachten.
Wenn Rejoice erzählt, lächelt sie zurückhaltend. Ihre Geschichte ähnelt der vieler Menschen, die vor dem Elend flüchten. Rejoice stammt aus Nigeria, dem bevölkerungsreichsten Land Afrikas, das gezeichnet ist von wirtschaftlichem Niedergang, Korruption und im Norden auch von islamistischem Terrorismus.
Ich habe Nigeria im August vergangenen Jahres verlassen, wegen der Krise dort. Wir haben die Wüste durchquert in einem LKW. Das war hart. Einige Leute sind vom LKW gefallen. Die Reise ist sehr, sehr gefährlich. Viele von uns sind jetzt tot. Wir waren 26, als es losging. Wer auf dem Weg runterfiel, blieb zurück. Die Fahrer haben die Tour fortgesetzt, ohne anzuhalten.
Die Menschenschmuggler haben Rejoice zunächst in den Tschad transportiert und dann weiter nach Libyen. Hier übernahmen einheimische Schlepper die junge Frau und brachten sie in eines der vielen Häuser im Süden des riesigen Landes. Die UN nennen diese Unterkünfte Menschenfarmen. Rejoice wurde versklavt.
Sie haben uns zu einer Tomatenplantage gebracht. Da waren wir einen Monat lang. Da gab es Vergewaltigung und Mord. Dann haben sie uns weitergebracht. Wir sind auf ein Boot gekommen und dann fanden wir uns hier wieder.
Im vergangenen August verließ Rejoice Nigeria. Heute träumt sie davon, in ihre Heimat zurückzukehren, wünscht, sie hätte sich nie auf den Weg gemacht.
Ich wollte nicht weg. Ich musste. Weil ich hoffte, dass es woanders besser ist. Und ich hatte nicht erwartet, dass der Weg so schlimm ist. Wenn ich das geahnt hätte, wäre ich in Nigeria geblieben.
Andere, auch Mitinsassen von Rejoice, wissen, was auf sie zukommen kann. Frauen lassen sich sogenannte 3-Monats-Spritzen setzen. Ein Verhütungsmittel. Sie wissen, dass ihnen auf dem Weg ans Mittelmeer Vergewaltiger auflauern, sie vielleicht prostituiert werden, sie einen Teil ihrer Reise nach Europa nicht als Sklavin auf einer Tomatenplantage abarbeiten müssen, sondern mit erzwungenem Sex. Die Internationale Organisation für Migration, die eng mit den Vereinten Nationen zusammenarbeitet, hat erst kürzlich von Sklavenmärkten in Libyen berichtet. Auf denen verkauften Schlepper Flüchtlinge für $200 bis $500.
Flüchtlinge, versklavt und gefangen in einem Detentionlager in Libyens Hauptstadt Tripolis. Rejoice, die junge Frau, von der wir eben gehört haben, stammt aus Nigeria. Andere, die hier stranden, kommen aus Ghana, Gambia, dem Senegal. Sie fliehen vor Hunger, Armut, Perspektivlosigkeit. Sie haben keinen Zugang zu Wasser und sehen keine Zukunft für ihre Kinder. Mali und auch Niger, eines der ärmsten Länder der Welt, sind auf diesem Weg Transitländer. Im Zentrum des Niger liegt die Stadt Agadez. Von hier aus starten jährlich mehr als 120.000 Migranten. Jens Borchers ist unser Korrespondent für Nord- und Westafrika. Herr Borchers, Sie sind Ende Januar im Niger gewesen. Agadez ist Durchgangsstation und Drehkreuz, arm und staubig. Aber das Geschäft mit den Flüchtlingen boomt. Wie wird das sichtbar?
Das wird dadurch sichtbar, dass in vielen Stadtvierteln von Agadez die Migranten sichtbar sind. Die Leute vermieten ihnen teilweise Wohnungen. Das heißt, Wohnungen ist ein großes Wort. Kleine Zimmer, Unterschlupfe sind das eigentlich mehr. Die Schleuser sind relativ leicht zu kontaktieren. Man weiß, das habe ich bei einer Reise im Jahr davor gesehen, wo die Migranten untergebracht werden, bevor sie auf die Reise durch die Tenere-Wüste Richtung Libyen geschickt werden. Also das ist in Agadez tatsächlich greifbar und es ist natürlich ein Top-Thema, weil man in Agadez mittlerweile auch weiß, Deutschland und die Europäische Union versuchen gemeinsam mit der Zentralregierung von Niger etwas gegen diese Migration zu tun und das sorgt für sehr viel Unruhe.
Das heißt, viele dieser Migranten, die Kraft und Träume und vor allem offenbar Geld haben, lassen sich erstmal vor den Augen der Polizei und des Militärs in Agadez verstecken, um dann aufzubrechen, sich auf den Weg zu machen nach Algerien oder nach Libyen und dann geht's eben mit dem Pickup durch die Wüste. Wie gefährlich ist das?
Das ist gefährlich. Das hat sich zumindest in Agadez selbst auch herumgesprochen. Auf den Migrantenrouten hat es sich offensichtlich noch nicht sehr herumgesprochen. Aber mir sagen Flüchtlingsorganisationen, mir sagen Lokalpolitiker in Agadez, mir sagen Migranten teilweise selber, dass sie schon über das Risiko Bescheid wissen. Denn sie wissen, die Fahrer dieser Pickups, wenn jemand in der Wüste bei einer Hitze von 45 Grad teilweise, wenn da jemand von diesen völlig überfüllten Pickups herunterfällt, keiner dieser Fahrer hält an, um diesen Menschen dann zu retten. Die haben nur im Kopf, so schnell wie möglich an den Polizeikontrollpunkten, an den Militärkontrollpunkten vorbei, nach Libyen zu kommen, um dort ihr Geld zu kassieren.
Das Geschäft mit den Flüchtlingen läuft wie geschmiert, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Migranten und auch Schleuser haben Ihnen geschildert, dass Polizei und Militärs viele Migrantentransporte gegen ordentliche Bestechungsgelder einfach so durchwinken. Was haben Sie darüber genau gehört?
Migranten erzählen mir das, aber auch die Schleuser selbst erzählen mir das und auch die Lokalpolitiker in Agadez sind sich völlig darüber im Klaren, dass es da ein Korruptionsproblem gibt. Die Ironie an der Geschichte ist, es gibt ja Projekte, bei denen die Europäische Union versucht, Polizisten und Militärs in Niger, vor allen Dingen in der Region Agadez, zu schulen, um anders mit der ganzen Problematik umzugehen. Da ist Korruption schlichtweg kein Thema. Die Begründung dafür lautet, das war kein Thema, was die Regierung von Niger in diesen Schulungen haben wollte. Es sind dann im vergangenen Dezember mal 9 Polizisten verhaftet worden. Die sind nach einer Woche wieder freigekommen. Es gibt bisher keinen Prozess gegen einen Polizisten oder gegen einen Soldaten wegen Bestechlichkeit in Agadez. Also insofern ist das eine Grundproblematik, die es sehr, sehr schwierig macht, den Versuch, diese Migrantenroute zumindest mal einzudämmen, tatsächlich in die Tat umzusetzen.
Und das, was die Schleuser dann beziehungsweise die Polizei und die Militärs bezahlt bekommen, das kann auch keine Bundesregierung zahlen, nehme ich mal an. Die Bundesregierung und die Europäische Union, Sie haben es schon angesprochen, investieren 750 Millionen Euro, um diesen Migrantentransporten etwas entgegenzusetzen. Allein im Staat Niger, in was genau wird da investiert?
In den Versuch, den Schleusern Alternativjobs anzubieten. Das bezieht sich natürlich größtenteils auf die Landwirtschaft. Das bezieht sich teilweise auf Infrastrukturprojekte, die jetzt so ganz, ganz langsam in Gang kommen. Sie haben es schon angesprochen, die Problematik ist, Leute, die im Monat 1.500 Euro, manchmal auch mehr, mit dem Transport von Migranten durch die Wüste verdienen, die werden keine Jobs annehmen, bei denen sie 300 oder 400 Euro umgerechnet verdienen können, sondern die haben sich daran gewöhnt. Das ist übrigens auch ein Argument, was in Agadez sehr häufig zu hören ist, dass man dort sagt, wir haben früher hervorragend vom Tourismus gelebt, der ist wegen regionaler Konflikte in Agadez vollkommen zusammengebrochen. Was sollten wir denn machen? Wir mussten uns irgendeine andere wirtschaftliche Grundlage suchen. Genau das haben wir im Migrantentransport gefunden. Und urplötzlich, nachdem das jahrelang toleriert worden ist von der Regierung, jetzt plötzlich sagt man auf Wunsch der Europäischen Union, das sei kriminell, das sei illegal. Und wir müssen dann sehen, wie wir an andere Jobs kommen.
Und funktioniert denn eigentlich diese Hilfe, die Europäische Union da investiert?
Zu früh zu sagen, aus meiner Sicht, denn die Projekte, als ich Ende Januar da war, liefen gerade erst an. Das muss man sich dann wahrscheinlich Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres nochmal direkt vor Ort angucken, ob das tatsächlich was nützt. Ich persönlich habe an dem Ansatz, dass man Schleuser dazu bewegen könnte, für deutlich weniger Geld andere Jobs zu machen, da habe ich erhebliche Zweifel dran. Versuchen muss man es vielleicht trotzdem.
Das heißt natürlich auch nicht, dass es keine Schlepper dann mehr gäbe. Die sind immer noch aktiv, bringen nicht nur mehr die Flüchtlinge dann übers Meer, sondern vielleicht auf dem Landweg in andere Länder. Also das Problem hat sich einfach nur verlagert.
Das Problem verlagert sich, das konnte man in Agadez auch hören, auch von den Schleusern selber, teilweise auch von den Migranten. Da hat man sehr deutlich gesagt, seit mehr kontrolliert wird, seit es diese Zusammenarbeit Europäische Union, nigerische Regierung gibt, suchen sich die Schleuser einfach andere Routen, weil die kriegen natürlich ganz schnell raus, über Mobilfunkkontakt, wo sind Kontrollpunkte in der Wüste und umfahren sie einfach. Das hat eine sehr konkrete Folge. Erstens, die Wege sind länger geworden Richtung Libyen und zweitens, die Preise für die Migranten sind erheblich gestiegen.
Jens Borchers, herzlichen Dank nach Rabat. Wir sind froh, dass die Leitung gehalten hat, wenn es auch ganz kurze kleine Unterbrechungen gegeben hat, die Sie vielleicht gar nicht bemerkt haben mögen. Wir öffnen jetzt die Seiten eines berühmten Buches, das Hisham Mattar geschrieben hat, der Titel Die Rückkehr. Und dafür bekam er in diesem Jahr den Pulitzer-Preis. Es erzählt vom Schicksal seines Vaters, einer der berühmtesten Dissidenten und schärfsten Gegner des libyschen Machthabers Gaddafi. Sein Vater Jabala hatte das Land 1979 verlassen müssen, wurde aber von den Schergen Gaddafis entführt und vermutlich ermordet.
Früher Morgen, März 2012. In einer Lounge des Kairoer Flughafens saßen meine Mutter, meine Frau Diana und ich in einer auf den gefliesten Boden geschraubten Sitzreihe. Flug 835 nach Benghazi, verkündete eine Stimme, werde planmäßig starten. Von Zeit zu Zeit warf mir meine Mutter einen nervösen Blick zu. Auch Diana schien besorgt. Sie legte eine Hand auf meinen Arm und lächelte. Ich sollte aufstehen und mir die Beine vertreten, sagte ich mir. Doch mein Körper rührte sich nicht. Nie hatte ich mich zu größerer Reglosigkeit fähig gefühlt. Die Stimme informierte uns, dass das Flugzeug jetzt zum Einsteigen bereit sei. Ich stand ganz vorne in der Schlange, Diana neben mir. Mehr als einmal war ich mit ihr bereits in Nordkalifornien gewesen, wo sie geboren war. Ich kannte die Pflanzen dort, die Entfernungen und die Farbe des Lichts, mit der sie aufgewachsen war. Jetzt endlich fuhr ich mit ihr in mein Land. Nach all den Jahren zurückzukehren, war keine gute Idee, dachte ich plötzlich. Meine Familie hatte Libyen 1979 verlassen, vor 33 Jahren. Das war die Kluft, die den Mann vom damals 8-jährigen Jungen trennte. Das Flugzeug würde sie überqueren, und so eine Reise barg zweifellos Gefahren. Sie konnte mir eine Fähigkeit rauben, an deren Erwerb ich hart gearbeitet hatte. Die Fähigkeit, fern von Orten und Menschen zu leben, die ich liebe.
Hisham Mattar, die Rückkehr, auf der Suche nach meinem verlorenen Vater, später mehr davon. 90% aller Migranten, die sich nach Europa aufmachen, starten von der libyschen Küste aus. Wer über die Ägäis nach Griechenland kommt, dem droht die Abschiebung in die Türkei, also kommt wie niemand mehr dorthin und durch. Aber mit der Mittelmeerroute nach Italien funktioniert das nicht. Und zwar weder die Küstenkontrolle noch die Rückführung. Also setzen Schlepper mehr als 100 Menschen in Schlauchboote, in die normalerweise nur 15 hineinpassen. Sie setzen darauf, dass NGOs als Seenotretter aktiv werden. Ein sizilianischer Anwalt erhebt jetzt schwere Vorwürfe an einige Nichtregierungsorganisationen. Sie würden gemeinsame Sache mit den Schleppern machen, vor allem aber Italien destabilisieren. Aus Rom, Tassilo Forchheimer.
Die Geschichte ist längst zu einem politischen Lehrstück geworden. Wie kann es sein, dass sich ein Thema über Wochen auf den Titelseiten der Zeitungen und in allen Nachrichtensendungen hält, obwohl es in der Sache selbst nichts wirklich Neues zu sagen gibt? So geschieht es derzeit in Italien, wo seit Wochen darüber diskutiert wird, ob die Hilfsorganisationen im Mittelmeer mit kriminellen Schlepperorganisationen zusammenarbeiten. Das hat der sizilianische Staatsanwalt Carmelo Zuccaro behauptet, allerdings ohne konkrete Beweise vorzulegen. Seine Vorwürfe seien Arbeitshypothesen, so der Staatsanwalt, der sich angesichts der vielen Flüchtlinge, die Tag für Tag nach Italien kommen, Sorgen zu machen scheint. Hier sind auch andere Interessen im Spiel, die zu beachten sind. Dazu gehört meiner Meinung nach die Unmöglichkeit, Wirtschaftsmigranten in Italien aufzunehmen. Die Arbeitshypothesen des Staatsanwalts haben es in sich. Es könne sein, dass manche Hilfsorganisationen Migranten nach Italien bringen, um die Wirtschaft zu schwächen. Einige NGOs seien unbefugt in afrikanischen Gewässern unterwegs, erhielten Anrufe aus Libyen, um möglicherweise die Aufnahme von Migranten zu arrangieren, auch von ausgeschalteten Funksendern zur Verschleierung des eigenen Standorts war die Rede. Außerdem, so der Staatsanwalt, könne es sein, dass einige der Hilfsorganisationen gar von Schmugglern finanziert würden. Von den populistischen Parteien in Italien gibt es dafür viel Applaus, vor allem von Matteo Salvini, Chef der extrem rechten Lega Nord. Als Quellen für seine Behauptungen nannte Zuccaro die europäische Grenzschutzagentur Frontex und die italienische Marine. Beide haben allerdings auch noch nie entsprechende Beweise vorgelegt, obwohl Frontex die italienische Polizei ständig über alle relevanten Vorgänge informiert. Dementsprechend sauer sind inzwischen die Hilfsorganisationen. Loris De Filippi von Ärzte ohne Grenzen.
C'è una montagna veramente di pattume.
Da wird wahllos ein Berg von Müll auf die NGOs geworfen. Das wird viele Jahre Folgen haben. Die Leute werden immer weniger an die NGOs glauben, die nicht nur für die Flüchtlinge, sondern auch für die ärmeren Italiener und für die Entwicklungsländer eine unverzichtbare Stütze sind. Es sind diejenigen, die sich für das Wohl anderer aufzehren, die versuchen zu helfen. Momentan werden Solidarität, Mitleid und humanitäre Hilfe ins Banale gezogen. Das kann nicht akzeptiert werden.
Si sta banalizzando l'aiuto umanitario e questo è inaccettabile.
Kritisiert werden müsste dagegen die europäische Politik, der es nicht gelinge, die wahren Fluchtursachen zu bekämpfen.
Taxi-Service nach Europa wird die Hilfsbereitschaft der Seenotretter vor der libyschen Küste zynisch genannt. Doch wer nicht freiwillig in eines der überfüllten Boote an der libyschen Küste steigt, der wird mit Waffengewalt dazu gezwungen, so berichten es gerettete Flüchtlinge. Über diese Mittelmeerroute sind in diesem Jahr bereits mehr als 1000 Menschen, darunter Kinder und Frauen, ertrunken. 45.000 haben es geschafft, das italienische Festland zu betreten. Das ist ein Anstieg von 45% zum Vorjahreszeitraum. Und das, obwohl der Sommer noch gar nicht begonnen hat. Denn wenn das Meer ruhiger wird, steigen die meisten Flüchtlinge in die Boote. Karl Hoffmann, Korrespondent in Italien und einer, der seit Jahren über Flüchtlingsthemen berichtet. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Die italienischen Behörden rechnen mit einer 250.000 Neuankömmlinge in diesem Jahr. Wie bereitet sich Italien auf diesen Ansturm vor?
Italien hat jüngst beschlossen, zusätzliche Aufnahmelager einzurichten, zusätzlich auch Ausweisungslager, und zwar 11 an der Zahl, die im Land verteilt sind. Aber wenn die Zahlen, die man erwartet, in diesem Jahr stimmen, dann wird das alles wohl nicht ausreichen. Im Augenblick versucht man mit allen Mitteln, die vorhandenen Kapazitäten besser zu nützen. Und man versucht auch, Asylverfahren zu beschleunigen. Aber das ist alles ein Tropfen auf den heißen Stein gegenüber dem Ansturm, der zu erwarten ist, beziehungsweise der Zunahme an Immigranten, von denen man ja schon vorher wusste, dass sie kommen würden. Im Grunde genommen ist man natürlich wieder ein bisschen hinten dran mit der italienischen Aufnahmepraxis. Aber das ist inzwischen bekannt und das ist schon seit Jahren so.
Unter welchen Bedingungen leben die in Italien gestrandeten Flüchtlinge und vor allem wo?
Das ist das große Problem. Sie werden auf das Land verteilt und speziell in Süditalien natürlich in vielen Lagern untergebracht. Dort ist es auch klimatisch einfacher. Die Unterbringungsverhältnisse sind sehr unterschiedlich. In manchen Lagern wird viel für sie getan. In manchen Wohneinheiten können Immigranten auch gut leben, vor allen Dingen Jugendliche. Ich habe einige davon besucht in Süditalien und da gibt man sich sehr, sehr viel Mühe. Es sind natürlich auch viele private Organisationen, die da mithelfen. Auch die Kirche hilft, wo sie kann. Aber es gibt dann ganz andere Unterbringungsmöglichkeiten. Das sind richtige Lager im schlimmen Sinne. Dort werden die Immigranten mehr oder weniger eingesperrt. Dort werden sie auch weitervermittelt als Arbeitssklaven für die Landwirtschaft. Ein entsprechender Fall ist in dieser Woche in Apulien bekannt geworden. Da sind dann die Unterbringungsmöglichkeiten sehr, sehr schlecht. Und wer die Lager verlassen muss, der gerät oft auf die Straße und weiß nicht mehr, wohin. Und das sind immer mehr Menschen und das wird zum großen Problem für Italien werden.
Die Italiener, das ist immer wieder zu hören, fühlen sich von der EU im Stich gelassen. Kurz vor dem EU-Gipfel Anfang Februar auf Malta, über den wir in der Sendung später noch zu sprechen kommen, vereinbarten Italien und Libyen, in dem nordafrikanischen Land vorübergehende Aufnahmelager einzurichten, um Flüchtlinge abzuschieben. Wie es dort aussieht, das haben wir zu Beginn unserer Sendung gehört. Heißt das aber, die italienische Regierung sucht jetzt quasi ihren eigenen Weg, um sich die Flüchtlinge, ich sag mal, vom Hals zu halten? Oder vereinbart sie Deals mit afrikanischen Staatschefs?
Sie hat bereits seit vielen Jahren selbstständig Vereinbarungen getroffen mit nordafrikanischen Ländern, versucht dies nun inzwischen auch mit afrikanischen Staaten, aus denen immer mehr Menschen nach Europa kommen, zum Beispiel mit Nigeria. Aber diese Verhandlungen gestatten sich sehr, sehr schwierig. Und das ist wohl auch der Grund dafür, dass es bisher relativ wenige Rückführungen gab, relativ wenige Ausweisungen, und zwar faktische Ausweisungen, nicht nur auf dem Papier. Im letzten Jahr waren es knapp 1000, in diesem Jahr werden es wohl etwas mehr werden. Das hat wohl auch den Grund, dass das eine sehr teure Angelegenheit ist und dass man sicherlich mit den Ausweisungen, so wie es bisher geplant ist, nicht nachkommt. Italien versucht einerseits diese Menschen, die kein Recht auf Aufenthalt in Europa haben, loszuwerden. Andererseits sind natürlich die Italiener alleine gelassen. Dazu braucht es sicherlich eine größere Zusammenarbeit auch auf europäischer Ebene.
Karl Hoffmann, haben Sie recht, herzlichen Dank. Wir vergraben uns noch einmal in den Roman von Hisham Mattar, Die Rückkehr. Der Schriftsteller und Essayist wurde 1970 in New York geboren. Sein Vater gehörte damals dort der libyschen Delegation der UNO an. Später, als die Familie zunächst nach Libyen zurückkehrte, wurde der Vater dann zu einem der größten Kritiker von Gaddafi. Zwischenzeitlich lebte die Familie in Kairo. 3 Jahrzehnte lang forscht Hisham Mattar nun schon nach seinem Vater, der in den 90er Jahren in den libyschen Kerkern verschwand.
In jeder politischen Geschichte Libyens bilden die 1980er Jahre ein besonders entsetzliches Kapitel. Regimegegner wurden auf öffentlichen Plätzen und in Sportarenen aufgehängt, aus dem Land geflohene Dissidenten verfolgt und einige von ihnen entführt oder umgebracht. Es gab aber auch den ersten bewaffneten, entschlossenen Widerstand gegen die Gewaltherrschaft. Mein Vater war eine der prominentesten Figuren der Opposition. Die Organisation, der er angehörte, hatte ein Ausbildungslager im Tschad, südlich der libyschen Grenze, sowie mehrere Untergrundzellen im Land selbst. Vaters Armeelaufbahn, seine kurze Amtszeit als Diplomat und das private Vermögen, das er als erfolgreicher Geschäftsmann in den 1970er Jahren hatte ansammeln können, indem er so verschiedene Dinge wie Mitsubishi-Automobile und Converse-Schuhe importierte, machten ihn zu einem gefährlichen Feind. Der Staat hatte versucht, ihn zu kaufen, hatte versucht, ihn einzuschüchtern. Ich weiß noch, wie ich eines Nachmittags, da war ich 10, 11 Jahre alt, neben ihm in unserer Wohnung in Kairo saß und das Gewicht seines Arms auf meinen Schultern spürte. Im Sessel uns gegenüber saß einer der Männer, die ich Onkel nannte. Männer, die, wie ich irgendwie wusste, seine Verbündeten oder Anhänger waren. Das Wort Kompromiss fiel und Vater sagte, ich verhandle nicht, nicht mit Kriminellen.
HR2, der Tag. Heute ist Libyen ein gescheiterter Staat, in dem sich 3 Regierungen, diverse Stämme und konkurrierende Milizen um die Macht morden. Umso mehr kann man verstehen, wenn libysche Politiker ihre Wünsche an den Westen richten und bei der EU vorsprechen. Mehr Geld, bessere Ausrüstung für die Sicherheitskräfte, mehr Unterstützung. Fayez El-Sarraj ist einer von ihnen und keine Ausnahme. Er ist der Chef der Regierung, die unter Vermittlung der Vereinten Nationen eingesetzt wurde, was in seinen Internierungslagern passiert, das weiß eigentlich niemand so genau. Entscheidend wäre, dass die Europäer, das heißt auch die Deutschen, in die Lager gehen, um menschenwürdige Zustände zu garantieren. Und das sagt der Leiter der UNO-Unterstützungskommission in Libyen, der Deutsche Martin Kobler. Aber, wie schon erwähnt, das ist zu gefährlich. Auch die Bundesregierung war noch nicht dort. Angela Merkel reiste vor Monaten in die Nachbarländer Tunesien und Ägypten, um über Aufnahmelager für Flüchtlinge dort zu sprechen. Die lehnten vorerst dankend ab. Aber um Libyen hat die Bundesregierung einen großen Bogen gemacht. Man sehe, so wörtlich, keine positive Tendenz auf eine Stabilisierung des Landes. Heißt das, es gibt zurzeit gar keine deutsche Libyen-Politik? Andreas Reuter hat diese Frage für uns beantwortet.
Den richtigen Umgang mit Libyen zu finden, das war schon für etliche deutsche Außenminister ein Problem.
Wir werden uns nicht mit deutschen Soldaten an einem Militärkampfeinsatz in Libyen beteiligen.
Guido Westerwelle im Frühjahr 2011. Die USA, Großbritannien und Frankreich flogen trotzdem Luftangriffe auf Libyen. Später übernahm die NATO und Gaddafi wurde entmachtet. Die Probleme des Landes aber waren damit nicht gelöst und die von Westerwelles Nachfolger auch nicht.
Wir müssen davon ausgehen, dass in den letzten 2,5 Jahren alle staatlichen Institutionen kollabiert sind. Es gibt im Grunde genommen keine Administration, auf die aufgebaut werden kann. Man muss von Grund auf neu anfangen,
sagte Frank-Walter Steinmeier Ende 2015. Nun, wieder 1,5 Jahre später, hat er das Problem an seinen Nachfolger Sigmar Gabriel weitergegeben. Der bekräftigte gerade gestern,
dass wir keine militärischen Lösungen erreichen werden, sondern dass wir alles dafür tun müssen, dass die Konfliktparteien in Libyen endlich beginnen, miteinander am Verhandlungstisch zu sitzen.
Der Tisch müsste ziemlich groß sein, denn in Libyen gibt es 2 rivalisierende Regierungen samt zugehörigem Parlament und noch etliche Milizen und Kampfverbände, die sich um die Macht streiten. Ein Machtvakuum, in dem der Terror gedeiht und niemand dafür sorgt, dass Flüchtlinge kontrolliert werden. Es gäbe also viel zu tun in Libyen, weiß auch Angela Merkel.
Wir müssen die illegale Migration, die Schlepper und die mafiotischen Strukturen bekämpfen. Das tun wir auch im Blick auf das Schicksal der Flüchtlinge. Denn allein im letzten Jahr 2016 sind etwa 4.600 Menschen im Mittelmeer umgekommen.
Und in diesem Jahr waren es auch schon wieder über 1.300 Menschen, sagt das UNO-Flüchtlingshilfswerk. Und die meisten von ihnen starten ihre gefährliche Reise übers Meer in Libyen.
Die Situation der Flüchtlinge ist dramatisch in Libyen. Und deshalb müssen wir genauso vorgehen, wie wir es auch im Zusammenhang mit der Türkei gemacht haben. Illegalität unterbinden, Schmugglern und Schleppern das Handwerk legen.
Doch so problematisch der Flüchtlingspakt mit der Türkei von Präsident Erdogan sein mag, im Falle Libyens erscheint alles noch schwieriger. Also bemüht sich die deutsche Außenpolitik jetzt verstärkt um die Nachbarländer Libyens, Tunesien und Algerien im Westen, Ägypten im Osten. Und dann ist da ja noch die Grenze nach Süden.
Deutschland hat schon eine Migrationspartnerschaft mit Niger, dem Transitland nach Libyen. Und wir werden natürlich auch versuchen, in Libyen die Bedingungen für die Flüchtlinge zu verbessern, aber gleichzeitig eben auch Illegalität zu unterbinden.
Aber das ändert alles nichts daran, dass Libyen eine Mittelmeerküste hat, die 1.800 Kilometer lang ist und vom Land aus so gut wie nicht kontrolliert wird. Die Bundeswehr patrouilliert vor der Küste im Rahmen des EU-Militäreinsatzes Sophia, aber nur auf hoher See in internationalen Gewässern. Hin und wieder wurde schon darüber geredet, diesen Einsatz auch auf die libyschen Küstengewässer auszudehnen oder sogar Schlepper an Land zu bekämpfen. Aber dass daraus in absehbarer Zeit etwas wird, glaubt im Ernst niemand.
Das klingt nicht sonderlich überzeugend. Libyen ist zum Nadelöhr nach Europa geworden. Im vergangenen Jahr kamen 180.000 Migranten nur über das Mittelmeer. In diesem Jahr könnten es erheblich mehr werden. Und wer mutmaßlich keinen Asylgrund hat, der soll nach geltenden Regeln gar nicht erst nach Europa reisen, sondern so schnell wie möglich dahin zurückgeschickt werden, wo er oder sie herkommt. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben sich auf ihrem Gipfel in Malta im Februar auf einen 10-Punkte-Plan geeinigt, der vor allem zum Ziel hat, die zentrale Mittelmeerroute zu schließen. Andreas Meyer-Feist ist unser Korrespondent in Brüssel. Welche zentralen Punkte sieht dieser ambitionierte Plan vor?
Zum einen soll die libysche Küstenwache so schnell wie möglich ausgebildet und ausgerüstet werden, und zwar so ausgerüstet werden, dass sie in der Lage ist, Boote mit Flüchtlingen zu stoppen. Und dann sollen diese erbärmlichen Lager und Gefängnisse, die es ja für die Flüchtlinge schon heute in Libyen gibt, umgewandelt werden in, ich würde mal sagen, EU-kompatible Aufnahmestätten, in denen die Flüchtlinge wenigstens für eine gewisse Zeit leben können und dann auch menschenwürdig versorgt werden können.
Deutsche Diplomaten haben in einem Bericht von diesen Internierungslagern für Flüchtlinge in Libyen gesprochen und sie als KZ-ähnlich benannt. Hat diese Tatsache eigentlich mal dazu geführt, dass jemand aus der EU dorthin gefahren ist oder seinen Plan, sogenannte Legalitätsinseln, ein anderes Wort für Lager, zu überdenken?
Ja, einige Beamte waren dort, und was sie berichtet haben, ist natürlich überhaupt gar nicht erfreulich, denn Libyen hat sich ja nicht nur nicht vom jahrelangen Bürgerkrieg erholt, sondern da tut sich auch nichts, was sich irgendwie mit EU-Politik vereinbaren ließe. Es gibt keine staatliche Regierung, keine stabile Regierung, keine staatlichen Organisationen. Und das Geschäft der Schlepper ist natürlich auch eines, von dem viele Beamte, viele Zöllner profitieren, wenn keine Gehälter mehr gezahlt werden. Und da geht es ja nicht nur um ein paar tausend Flüchtlinge oder Organisationen, sondern um sehr, sehr viele, die ist eben auch ein ganz großes Geschäft, und die Menschen werden ausgenommen und ausgebeutet. Das ist eine chaotische Lage, und darum ist man eben auch in Brüssel sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, wirklich mit EU-Hilfe diese Lager auf Vordermann zu bringen. Ein bisschen verschließt man vor dem Problem die Augen. Und natürlich ist das natürlich auch eine Folge der Machtlosigkeit der EU in diesem Bereich.
Schauen wir nochmal auf diesen 10-Punkte-Plan, über den wir gerade eben schon gesprochen haben. Hilfsorganisationen haben scharfe Kritik an den Plänen der EU geübt. Sie sagen, in erster Linie gehe es um die Abwehr von Migranten und Flüchtlingen und das werfe die europäischen Grundwerte über Bord. Aber sind denn eigentlich Teile dieses Plans schon umgesetzt worden?
Ja, was die Küstenwache betrifft, da sind Teile umgesetzt worden. Es wurden zum Beispiel 1000 Libyer schon ausgebildet zu Küstenbeamten. Es gibt 3 Besatzungen für Patrouillenboote. Da gab es Lehrgänge auf Malta und Kreta. Aber mit so wenig gut ausgebildeten Leuten kann man natürlich an so einer langen Küste, wir haben das gehört, 1800 Kilometer, nichts ausrichten. Und deswegen ist trotzdem das Einzige, was funktioniert hat, also anzufangen, hier etwas zu tun, in diesem Bereich bei der Küstenwache, wo man gar nichts getan hat und auch nichts tun kann, ist eben beim Bau der Aufnahmezentren. Aber da liegt es weniger am guten Willen oder dass man da nicht bereit wäre, auch mal etwas zurückzustecken, was die europäischen Standards betrifft, sondern es fehlen ganz einfach die Partner vor Ort, die so etwas auch umsetzen könnten. Also an ganz praktischen Dingen. Und darum ist in Brüssel in dieser Sache noch nichts vorangekommen.
Stichwort Partner, die Ansprechpartner, die sogenannte libysche Regierung in Gestalt des von den Vereinten Nationen unterstützten Fayez El-Sarraj hat der EU einen Forderungskatalog zum Ausbau der Küstenwache unter anderem überbracht. Man wünscht sich eben auch 130 teils bewaffnete Boote und auch sonstiges Material. Wie geht die EU denn eigentlich mit solchen Forderungen um? Sie haben gesagt, klar, ein Teil ist schon umgesetzt worden, aber ich könnte mir vorstellen, dass solche Forderungen nicht unbedingt so gut ankommen.
Also mit den großen Schiffen hat man natürlich hier in Brüssel enorme Probleme. Die wird es für eine Regierung, die nicht stabil ist und für das ganze Land legitimiert, auch nicht geben. Bei den anderen Dingen, Taucheranzüge, Nachtsichtgeräte, schusssichere Westen, die wird es natürlich geben und die werden auch geliefert. Aber das große Problem ist eben, man traut dieser Regierung nicht. Man traut ihr nicht zu, wirklich mit den Dingen, die man ihr da übergibt, auch vernünftig umzugehen. Und man möchte natürlich auch die Kontrolle über das behalten, was die libysche Regierung auf dieser wichtigen Flüchtlingsroute treibt, was sie macht. Und das ist eben noch nicht der Fall. Und deshalb auch hier ein großes Fragezeichen und viel Abwarten in Brüssel.
Die EU hat außerdem massive Probleme mit der Reform der Dublin-Verordnung. Die Kommission hat den Mitgliedstaaten vorgeschlagen, dass eben Staaten wie zum Beispiel Italien entlastet werden sollen. Wir haben gerade eben in der Sendung gehört, dass Italien sich komplett alleine gelassen fühlt. Die Europäische Union droht sogar mit Strafen von 250.000 Euro für jeden nicht abgenommenen Flüchtling. Das hört sich wirklich nicht mehr als leere Drohung an.
Ja, sind es wohl auch, denn Brüssel kann natürlich nicht viel tun, selbst wenn über diese zentrale Mittelmeerroute von Libyen noch sehr viel mehr Menschen kommen, wenn wirklich Zahlen erreicht werden, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Solange diese Sache nicht abschließend rechtlich entschieden ist, solange passiert da nichts und die ganze Problematik landet ja jetzt erstmal vor dem Europäischen Gerichtshof. Dieser Prozess kann Jahre dauern, bis dahin kann Brüssel nichts machen, sie kann kein Land zu irgendetwas zwingen, weder Ungarn noch die Slowakei, auch nicht Österreich. Also hier wird es ganz schwierig, wirklich den Ländern, die Flüchtlinge aufnehmen müssen, ganz einfach, weil sie auf der Route liegen, zu entlasten. Das wird eine ganz große Herausforderung für die Zukunft und ich sehe da noch keine vernünftige Lösung.
Andreas Meyer-Feist, herzlichen Dank nach Brüssel. Wir folgen noch einmal Hisham Mattar nach Libyen in seinem Buch Die Rückkehr. Er begibt sich weiterhin auf die Suche nach seinem verschwundenen Vater.
Diese Treffen mit meinen Verwandten, die Jahrzehnte im Gefängnis verbracht hatten und deren Namen ich während der Jahre meines Eintretens für sie immer wieder ausgesprochen und aufgeschrieben hatte, fanden in kabbeligem Gewässer statt. Sie wollten mir erzählen, wie das Leben während der langen Zeit im Gefängnis gewesen war, und ich wollte ihnen klarmachen, wie oft ich an sie gedacht hatte. Es war ein Austausch von Versprechungen und Zuneigung, auf ihrer Seite durch die Erregung derer gefärbt, die ein Unheil überlebt haben, auf meiner durch das Schuldgefühl, frei gewesen zu sein. Ein Schuldgefühl, aber auch sture Schamlosigkeit. Ja, ich hatte ein freies Leben geführt. Mit anderen Worten provozierte unser Zusammensein wahre Kreuzsehen eigener und fremder, potenziell nur vorgestellter Urteile. Sie wollten mir sagen, dass sie in ihrer Treue zu Vater nicht geschwankt hatten. Und ich wollte, dass sie wussten, ich hatte sie nicht vernachlässigt, sondern getan, was ich konnte. Sie wollten ihren Gefühlen für meinen Vater Ausdruck geben, was mir das Gefühl gab, dass sie einräumten, was sie sich weigerten anzuerkennen, dass er tot war.
Libyen, da müssen wir durch, der Tag in HR2 Kultur. Björn Blaschke nimmt uns jetzt noch einmal mit nach Tripolis, in die Hauptstadt Libyens, wo Fayez Sarraj herrscht, der unter Vermittlung der Vereinten Nationen die Regierung der nationalen Übereinkunft lenkt. Aber viele spotten schon, er könne noch nicht einmal die Hauptstadt kontrollieren. Wie wolle er da die Drehscheiben im Süden des Landes oder an der Küste abriegeln? Jeder kämpft offenbar gegen jeden.
Tripolis, die Hauptstadt Libyens, ein architektonisches Durcheinander. Moderne Hochhäuser neben italienischen Kolonialgebäuden. Palmen, breite Alleen. Die Altstadt, ein Netz enger Gassen. Hier eine Parkanlage, dort das glitzernde Mittelmeer. Es könnte idyllisch sein, wenn sich die etwa 30 Milizen und bewaffneten Gangs in Tripolis nicht immer wieder Kämpfe lieferten. Abwesenheit des Staates. Im Februar 2011 kam es zu Massenprotesten gegen Muammar Gaddafi. 42 Jahre lang hatte er das Land mit eiserner Hand regiert und wollte so weitermachen. Deshalb versuchte er, den Volksaufstand niederzuschlagen. Doch der UN-Sicherheitsrat entschied, dass NATO-Jets die libysche Zivilbevölkerung vor den Einheiten al-Gaddafis schützen sollten. Die Kampfflugzeuge machten kurzen Prozess mit allem, was die libyschen Streitkräfte gegen Zivilisten hätten einsetzen können. Soldaten, Militärfahrzeuge, Panzer, Kriegsschiffe. Al-Gaddafi und sein System wurden gestürzt, der Diktator getötet. Libyen versank in Chaos. Heute herrscht Bürgerkrieg. Vor dem sind rund 300.000 der etwa 7 Millionen Libyer auf der Flucht, im eigenen Land. Und drei Regierungen ringen um die Macht in Libyen. Doch nur eine ist von der Staatengemeinschaft anerkannt. Manche Milizen bekämpfen sie, andere stehen hinter ihr. Abwesenheit des Staates. Rechtlosigkeit. Verbrecherbanden treiben ihr Unwesen mit Kidnapping, Schmuggel von Drogen und Waffen sowie mit Flüchtlingen. Salim Ralib ist der Generalinspekteur der DCs. Sein Sitz, ein schmuckloses Büro in einem schmucklosen Haus. Der Mann, auffällig. Fast schulterlanges, nach hinten gegieltes Haar, getrimmter Vollbart. Es gibt drei Regierungen in Libyen. Welcher ist er verantwortlich?
Es stimmt, wir haben drei oder vier Regierungen in Libyen. Aber jetzt arbeiten wir unter der Leitung des Innenministeriums der Nationalen Einheitsregierung. Die wird von der Staatengemeinschaft anerkannt.
Das heißt, dass Ralib für die 17 DCs zuständig ist, die sich im Westen Libyens mit der Hauptstadt Tripolis befinden. Die anderen DCs stehen unter Kontrolle einer Gegenregierung im Osten des Landes. Libyen ist reich an Öl, aber wegen der ständigen Kämpfe kommt das Land heute nur knapp auf die Hälfte der Fördermenge, die vor dem Sturz al-Gaddafis erreicht worden ist. Da wirkt sich der Ölpreisverfall doppelt schwer aus.
Die Gehälter der Mitarbeiter der Flüchtlingsbehörde übernimmt die Regierung. Die hat auch die Verträge mit Privatfirmen geschlossen über die Versorgung der Menschen in den DCs mit Lebensmitteln. Aber diese Firmen haben ihr Geld seit anderthalb oder zwei Jahren nicht bekommen. Die Regierung schuldet ihnen viel. Wir bekommen eher wenig Hilfe von der Internationalen Organisation für Migration, also von der IOM. NGOs sind uns behilflich. Sie geben uns Waschmittel, Kindermilch und Hygieneartikel für Frauen. Der Haushalt für 2017 deckt die Ausgaben der Flüchtlingsbehörde nicht. Ganz zu schweigen von den Ausgaben für die Flüchtlinge selbst. Sie sind hier eingesperrt und müssen versorgt werden.
Die Marinestation von Tripolis, ein Schiffsfriedhof. Wenn dann nicht noch zwei Schnellboote mit blitzblanken, PS-starken Außenbordmotoren lägen. Mit ihnen und zwei weiteren Schnellbooten sollen Oberst Ashraf al-Badri und 500 seiner Männer die libyschen Hoheitsgewässer des Mittelmeeres sichern.
Das Boot hier ist so gebaut, dass es bis zu 5 Meilen aufs Meer hinaus kann. Aber wir fahren damit bis zu 30 oder 35 Meilen raus, um Leute zu bergen. Wenn wir unsere Boote mit den Rettungsschiffen der EU vergleichen, dann ist klar, dass unsere Boote keinem europäischen Standard gerecht werden.
Er zählt auf, was der Marine in Tripolis fehlt. Nachtsichtgeräte, schusssichere Westen, schnellere und größere Boote.
Und bekanntlich schicken die Schleuser die Flüchtlinge nachts aufs Meer. Aber was würde es nützen, wenn die Forderungen nach Nachtsichtgeräten und schusssicheren Westen, schnelleren und sicheren Booten von der Europäischen Union noch mehr erfüllt werden? Dr. Wilfried Buchter, Islamwissenschaftler und Publizist, guten Abend.
Guten Abend.
Wie sehr ist Ihrer Meinung nach diesem Fayez al-Sarraj zu trauen, der offizielle Ansprechpartner für den Westen ist?
Naja, wir müssen sehen, dass Herr Fayez al-Sarraj ja nur die Kontrolle über ein sehr kleines Territorium innerhalb der Hauptstadt hat, maximal 10 bis 15 Quadratkilometer um bestimmte Teile der Innenstadt und den Hafen herum. Der Rest der Stadt wird kontrolliert von ihm feindlich gesunden Milizen, die größtenteils tribal organisiert sind, aber eben auch Beziehungen haben zur libyschen Muslimbruderschaft. Und die wollen seinen Sturz.
Was heißt tribal organisiert?
Ja, sie hängen an bestimmten Stämmen, die sie unterstützen. Und diese Stämme gewinnen durch einen fortgesetzten Krieg, denn der bringt Ressourcen in die eigene Tasche. Das heißt durch Flüchtlingsschmuggel oder durch Ölverkauf, durch Gewinnung von Ölquellen. All das sind Hindernisse, die von Sarraj nicht leicht zu überwinden sind.
Im Osten des Landes gibt es eine Art Gegenregierung, die Sarraj nicht anerkennt und ihr eigenes Süppchen kocht. An deren Spitze steht General Haftar, über den liest man in unseren Zeitungen auch eine ganze Menge. Was ist von ihm zu halten?
Ja, Herr Sarraj kämpft mit Herrn Khalifa Haftar, dem Führer der nationallibyschen Armee, die wiederum von der Gegenregierung in Tobruk gestützt wird. Das war die Regierung, die im Juni 2014 nach den zweiten Parlamentswahlen an die Macht kam und eine säkular-nationalistische Tendenz hat. Herr Haftar versucht, in die Fußstapfen von Gaddafi zu treten, ein säkulares, autoritäres Militärregime mithilfe bestimmter nationalistisch orientierter Milizen und Stämme zu organisieren. Bislang hat er auch eine Reihe von Fortschritten erzielt, so zum Beispiel die Eroberung der Ölquellen in der Sirte und der Ölverladerhäfen. Aber es gibt noch viel Widerstand von Seiten von Sarraj, der nicht abtreten will, aber eben auch von der Regierung, die früher im Amt war und die auf bestimmte Milizen in Tripolis zurückgreifen kann.
Auch die Vereinigten Arabischen Emirate und Russland spielen in diesem libyschen Chaos, und davon kann man sicherlich reden, eine entscheidende Rolle. Sie unterstützen diesen General Haftar. Aus welchem Interesse tun Sie das? Wegen des Öls?
Ja, zum einen wegen des Öls, aber viel mehr und wichtiger ist, dass Haftar ein Verfechter eines säkularen, autoritären, von Militärs geführten Nationalstaates ist. Und diese Unterstützer, und Herr Haftar wird ja auch vom Sisi-Regime in Ägypten unterstützt, von der Militärdiktatur Ägyptens, ist die Muslimbrüder möglichst von der Macht fernzuhalten. Die haben nun mal auch Anhänger noch in Tripolis, in diesen Milizen, die Herrn Sarraj bekämpft und gleichermaßen eben auch Herr Haftar bekämpft.
Die deutsche Außenpolitik richtet im Moment ihr Augenmerk, das haben wir gerade eben in dem Beitrag von Andreas Reuter gehört, jetzt verstärkt auf die Nachbarländer Libyens, auf Tunesien, Algerien und Ägypten. Sie haben Ägypten gerade schon angesprochen, im Osten. Ist das eine sinnvolle Strategie?
Naja, es bleibt im Augenblick nicht viel anderes übrig, denn wir haben keine verlässlichen, durchsetzungsstarken Partner im Land. Libyen hat seit dem Sturz Gaddafis nie eine Regierung gehabt, die tatsächlich die Macht über das gesamte Land ausübte. Anfänglich gab es zwar ein Parlament und eine von ihm ernannte Regierung, doch dieser Regierung mangelte es stets an der Durchsetzungskraft. Sie hatte kein Gewaltmonopol, und weiterhin kämpfen im ganzen Land verschiedene Milizen gegeneinander, die damals entstanden sind beim Sturz von Gaddafi und bisher nicht von der Macht lassen wollen.
Wie viel Sinn macht es dann, dieses zerfallene Land mit Hilfszahlungen auszustatten? Wir haben gehört, dass schon 750 Millionen EU-Gelder dorthin geflossen sind und weitere fließen werden.
Ja, man muss sich darüber klar werden. Herr Sarraj hat kaum Legitimität im gesamten Land. Er hat auch kaum eine durchsetzungsstarke Einheit, die für ihn kämpfen wird. Herr Haftar hat das zwar alles, aber ihm fehlt es eben auch an genügend Unterstützung, um sein Machtterritorium im Osten auch nach Westen hin auszudehnen. Und dann dürfen wir nicht vergessen, wir haben ja noch die versprengten Truppen des IS, der in der Sörte ja auch einige Erdölhäfen kontrolliert hat, die ihm genommen wurden von Haftar. Das heißt, wir haben eine sehr komplizierte und unüberschaubare Gemengelage. Angesichts dessen glaube ich, dass es wenig Sinn ergibt, jetzt einzelne bestimmte Kräfte mit großen finanziellen Unterstützungsmaßnahmen jetzt zu befähigen, Ruhe und Ordnung zu schaffen. Denn wir wissen einfach nicht, ob sie das auch wirklich durchsetzen können.
Heißt das, man müsste möglicherweise eine UN-Truppe da reinschicken, die mindestens 20 bis 30 Jahre dort bleibt?
Ja, das wäre eine logische Schlussfolgerung, aber man sieht es ja an den militärischen Bemühungen der Amerikaner in Afghanistan, im Irak, die kläglich gescheitert sind. Selbst wenn es eine einheitliche, starke, zentral geführte Okkupationsmacht gibt, eine US-Armee oder eine Armee, sagen wir mal, der EU-Mitgliedstaaten, dann sind die Aussichten, dass sie dauerhaft dort Ordnung und Frieden schaffen können, doch sehr begrenzt. Die Lektionen, die wir aus Irak und Afghanistan lernen mussten, sind sehr ernüchternd.
Nichts kann Angela Merkel so wenig gebrauchen wie eine Neuauflage der Flüchtlingskrise in diesem Wahljahr. Es sieht aber ganz danach aus, nach all dem, was wir auch heute gehört haben in der Sendung, als könnte es noch viel dicker kommen, obwohl die Kanzlerin versprochen hat, das dürfe sich nicht wiederholen. Ist das alles leeres Gerede?
Tja, also ich halte das eher für Sonntagsreden, denn die Größe der Probleme, die dort in Libyen sich zusammenballen, erfordert eine gemeinsame europäische Strategie, von der wir aber noch meilenweit entfernt sind. Was wir haben, ist bestenfalls Stückwerk. Und ich bemängle eben, dass die deutsche Regierung zum größten Teil dieses Problem ignoriert oder kleinredet, während es doch das Potenzial hat, zu einer großen neuen Bevölkerungsflüchtlingskrise zu werden, die wahrscheinlich in ihren Dimensionen noch größer wird als das, was wir 2015 erlebt haben.
Wilfried Buchter, Islamwissenschaftler und Publizist, ich danke Ihnen für das Gespräch. Libyen, da müssen wir durch. Das war unser Tag für heute. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.